Fleisch und Glashaus, schon 81 Folgen, aber immer noch jünger und frischer denn je. Heute bezirzen wir euch mit Infos über die Europawahl.
Wir erzählen euch, wer ist diese ominöse Spitzenkandidatin der Grünen?
Dann geht's auch darum, wie gefährlich Motorsport ist und was Martin da für Erfahrungen mitgemacht hat.
Und wir erzählen euch, auf welche Toilette ihr heutzutage gehen müsst.
All das heute bei Fleischer und Glashaus. Bleibt dran.
Ja.
Abgefuckt und abgeräumt ist, wie ich an der Elbschaussee. Nackt bis auf den Lorbeerkranz, denn ich hab ein Geldproblem. Sorgeschwanz für 50 Cent, davon kauf ich Crystal Meth. Mach es klein und sniff es weg, es läuft wahrlich nicht perfekt. Doch an einem grauen Tag, Flasche und Glashaus kam grad raus. Hab die Folge aufgesagt und bekam plötzlich Applaus. Podcast-Folgen nachgesprochen, das ist echte Straßenkunst. 100.000 in 2 Wochen, krass, an mir die Lippen wund. Fleischer und Glashaus, danke für mein Reichtum. Willst du reich werden, musst es mir gleich tun.
Herzlich willkommen zu dem zukünftig erfolgreichsten Podcast Europas.
Ja, ihr seid noch früh dabei. Klar, wir steuern schon auf die 100 Folgen zu. Aber auch wir bleiben standhaft und sind bald Europas erfolgreichster Podcast. Jetzt pünktlich zur Europawahl, die zeitnah ansteht, werden wir das wahrscheinlich geschafft haben.
Ja, im Juni steht sie an.
Juni,
ne?
9. Juni steht sie an. Also dann ab zu den Urnen. Ich werde selber als Wahlhelfer tätig sein. Also ich werde das mitkriegen, wenn ihr eure Stimme nicht abgegeben habt.
Du überprüfst das.
Und dann gibt's Fleischer- und Glashausverbot, wenn ihr nicht wählen solltet.
Kann ich dir dann eigentlich so einfach sagen, was ich will und du erledigst das für mich als Wahlhelfer?
Ja, klar.
Das funktioniert so, ne?
Ich muss da, glaube ich, ganz vorsichtig sein, was ich da jetzt sage, selbst ironisch, weil sonst wird mir Wahlmanipulation vorgeworfen.
Das wäre auch mal so ein schönes Event hier für den Podcast, wenn sich das so entwickeln würde im Nachhinein, dass du dann wegen Wahlmanipulation, dass du dann so der Grund bist, weswegen das ganze Ding europaweit nochmal neu aufgezogen werden muss.
Ja, er hat im Podcast erzählt, dass er für seinen Kumpel die Stimmen abgibt. Der Wahlhelfer, das muss man sich mal vorstellen.
Ja, wir haben ja letzte Woche schon über den AfD-Spitzenkandidaten länger gesprochen und uns dann vorgenommen, so ein bisschen die KandidatInnen durchzugehen.
Genau. Ich wollte vorab aber einmal erklären, was Spitzenkandidatur überhaupt bedeutet im Rahmen der Europawahl, weil das ist schon missverständlich und wesentlich schwammiger, als das Ganze der Fall ist bei der Bundestagswahl. Bei der Bundestagswahl ist es ja so, wenn du da Spitzenkandidatin bist, dann trittst du an für das Kanzleramt und beispielsweise Olaf Scholz war Spitzenkandidat der SPD, er hat die Wahl gewonnen, konnte eine Regierung bilden gemeinsam mit den Grünen und der FDP und ist entsprechend Kanzler. Also da weißt du, was du kriegst. Ne? Du machst dein Kreuz bei dem Spitzenkandidaten oder der Spitzenkandidatin und sollte die Partei sich durchsetzen und Regierung bilden können, dann wird diese Person auch Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin. So ist das bei der Europawahl nicht. Warum ist das nicht so? Weil du willst ja hier in Deutschland deutsche Kandidatinnen und deutsche Kandidaten und die bilden dann mit ihren Schwesterparteien im Europäischen Parlament eine Fraktion. Ja, also da gibt es zum Beispiel die EVP, die christlich-konservativen Parteien untereinander vereint, die aktuell die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellen.
Von der CDU und da gehört die CDU und die CSU aus Deutschland dazu.
Genau, richtig.
Die treten ja auch separat an.
Die treten separat an und das ist aber eine Parteiengemeinschaft, wo auch vergleichbare Parteien aus der Slowakei und aus Luxemburg und aus Malta mit reinfließen. In diesem Fall ist nun die deutsche Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen die amtierende Präsidentin der EU-Kommission, also wichtigstes Amt in der Europäischen Union oder beziehungsweise im Europäischen Parlament. Das ist aber ein Sonderfall, ne? Also weil diese Parteiengemeinschaften, Parteifraktionen, die einigen sich vorher auf eine Kandidatin oder einen Kandidaten, die Spitzenkandidaten sind Und im Regelfall sind das dann keine Deutschen. Und diejenigen, die du auf den deutschen Listen auf Platz 1 siehst und somit dann Spitzenkandidaten sind, dann sind das nicht Kandidaten, die dafür antreten, um Kommissionspräsident zu werden, sondern es sind Kandidaten, die eben auf der Liste oben stehen und die diesen Wahlkampf personifizieren. Es geht dann darum, irgendwie im Sinne des Wahlkampfes der Partei ein Gesicht zu geben. Aber es heißt nicht gleichbedeutend, dass diese Person dann wirklich ein relevantes Amt einnehmen wird, sollte die Partei viel gewählt werden.
Okay, ja, aber es haben ja auch alle, die kleineren Fraktionen oder die kleineren Parteien in Deutschland haben ja auch alle Spitzenkandidaten, obwohl die jetzt keine Chance haben, da das Präsidium zu besetzen, wie zum Beispiel die Linken.
Richtig, und das bedeutet einfach nur, dass diese Person auf Platz 1 der Liste steht.
Ja,
Mehr nicht. Und in der Praxis
das
wird
heißt,
es,
die als erstes einzieht.
die als erstes einzieht. Es gibt aber ja keine Sperrklausel. Es werden selbst von der Linkspartei, die jetzt im Moment nicht unbedingt gut dasteht in den Umfragen, werden mehrere Kandidaten einziehen. Also es ist egal, ob du da auf Platz 1 oder 2 oder 3 stehst. Irgendwann weiter hinten wird es dann natürlich unwahrscheinlicher, gewählt zu werden. Aber erstmal hat dieses Spitzenkandidatenamt oder diese Position relativ wenig Aussagekraft, außer dass diese Person im Fokus des Wahlkampfes steht und womöglich dann vielleicht auch in wichtigeren Ausschüssen sitzt am Ende oder so, weil sie besonders kompetent ist.
Ja.
Aber es hat keine Bindung. Und selbst wenn du als EU-Kommissionspräsidentinnen oder Präsidentenkandidat antrittst, wie letztes Mal Manfred Weber von der CSU, wo die EVP gesagt hat, einheitlich, okay, das ist unser Kandidat, selbst das hat ja nicht unbedingt Bedeutung, weil er wurde es ja am Ende nicht. Sondern er war dann so unbeliebt bei den Regierungschefs in Europa, dass man gesagt hat, nee, schickt mal, okay, ihr Deutschen, ihr könnt den Job haben, aber bitte nicht Manfred Weber. Und dann wurde die Ursel, die vorher Verteidigungsministerin war, unter anderem Familienministerin in Deutschland, wurde dann zur Präsidentin.
Ja.
Realistische Chancen auf den Posten des EU-Kommissionspräsidenten haben eigentlich nur zwei Personen. Das ist zum einen Ursula von der Leyen von der CDU aus Deutschland und das ist noch Nicolas Schmidt von den luxemburgischen Sozialdemokraten. Also diese Parteivereinigung im Europaparlament von Sozialdemokraten, die haben sich eben auf diesen luxemburgischen Kandidaten geeinigt und er hat Außenseiterchancen. Alle anderen Parteien gelten als chancenlos, tatsächlich eine Mehrheit, also die Wahl zu gewinnen und entsprechend den Chef zu stellen.
Also Ursula von der Leyen ist da die Favoritin, dass sie sich das Amt wieder schnappt zum wiederholten Male.
So sieht's aus. Meines Erachtens hat sie sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, aber sie steht da trotzdem noch in der Wählergunst.
Ja, naja, ja, in der Wählergunst. Sie wurde ja nicht gewählt letztes Mal. Sie steht immer noch in der Wählergunst, kann man nicht sagen, weil sie letztes Mal nicht gewählt wurde, aber sie ist irgendwie einfach durch ihre Parteizugehörigkeit die
Und
Favoritin.
auch jetzt ist sie interessanterweise, und ich finde das für dieses Spitzenkandidatinnen-Thema noch weiter ad absurdum, sie steht nicht mal auf dem Stimmzettel. Also sie tritt nicht an für einen Sitz im Europäischen Parlament.
Wie, aber sie ist doch Spitzenkandidatin.
Genau, aber du kannst sie nicht wählen.
Hast du nicht eben gesagt, dass es bedeutet als Spitzenkandidat, dass man eben auf der Liste steht als Erster?
Das bedeutet für die allermeisten Parteien, die nicht gleichzeitig Spitzenkandidat ihres europäischen Parteikonglomerats sind.
Okay.
Für sie ist ein spezieller Fall. Sie steht selber gar nicht auf der Liste, weil sie möchte, hat gar kein Interesse, ins EU-Parlament einzuziehen, sondern sie möchte einfach nur
Präsidentin
EU-Kommissionspräsidentin werden,
bleiben.
bleiben, genau. Und das geht auch ohne Sitz im EU-Parlament.
Ja, also das ist ja auch oft, was oft kritisiert wird an der EU, dass es so undurchschaubare Bürokratiemonster sind von einem Parlament, was nicht so hundertprozentig vom Volk gewählt ist, beziehungsweise das Parlament schon, aber das Präsidium nicht so richtig. Ja, und es ist, ja, es wird, bestätigt sich irgendwie da. Also es ist natürlich
Ja.
auch schwierig, ultra komplex, so ein Konstrukt, sage ich mal, weil man natürlich die Souveränität der Staaten auch irgendwie noch gewährleisten muss. Aber ja, macht nicht besonders Bock auf das Thema, diese ganze Geschichte,
Genau
muss man
deswegen sind ja,
sagen.
glaube ich, tendenziell auch die Wahlbeteiligung bei Europawahlen, obwohl das super viel Einfluss hat, relativ gering, weil es schwer greifbar ist für die Wählerschaft. Wir wollen euch heute vorstellen, Terry Reinke, Spitzenkandidatin von der Grünen Partei, auch aktuelle Co-Vorsitzende der Grünen Fraktion im EU-Parlament und schon seit 2014 dabei. Damals war sie jüngste Abgeordnete mit 27, ist jetzt schon seit über 10 Jahren im EU-Parlament und tritt für ihre dritte Amtszeit an. Und sie ist nun klassisch einfach Listenplatz 1 auf dem Wahlzettel. Mehr hat diese Spitzenkandidatur quasi nicht zu bedeuten.
Aber die Europäische Grüne hat sozusagen auch eine Kandidatin oder einen Kandidaten auf das Präsidium, aber das ist nicht aus Deutschland.
Sie haben nicht offiziell einen Kandidaten oder eine Kandidatin
so,
fürs
okay.
Präsidium, weil sie da sowieso keine Chance drauf haben. Sie haben eine Doppelspitze mit, ich weiß nicht genau, wer da noch mit dabei ist, und sie ist eine von den zwei Personen, die die Fraktion im Europäischen Parlament führt. Genau, und aber ansonsten für mich persönlich eine Person, die ich überhaupt nicht kannte, unbeschriebenes Blatt, nicht besonders bekannt politisch. Selbst wenn du bei YouTube oder bei Spotify nach Podcasts oder sowas suchst, man findet wirklich dafür, dass sie Fraktionschefin ist und dafür, dass sie jetzt aktuell in der heißen Phase eines Wahlkampfs sich befindet, ist sie wirklich ein Geist, quasi nicht existent in der öffentlichen Wahrnehmung.
Ja, man muss sich das mal vorstellen. Die Wahl ist in nicht mal 2 Monaten. Und wenn man Terry Reinke Interview bei YouTube eingibt, da kommen Videos, die sind 5 Monate alt. Das ist das Neueste. 5 Monate, so ein 4-Minuten-Phoenix-Interview.
Genau.
Wo, was einem überhaupt kein, also mit so Stani-Politiker gewäscht. Sie ist jetzt nicht unsympathisch. Sie sagt dann natürlich auch nichts Falsches. Es sind so, ja, klassische Grünen-Positionen halt irgendwie, die jetzt auch nicht besonders anecken, aber es hat halt kein krasses Profil. Wenn man das mal vergleicht mit Maximilian Graf von der AfD, der natürlich in den letzten Tagen Negativschlagzeilen gemacht hat mit seinem angeblichen chinesischen Spion da als Mitarbeiter, aber der war ja andauernd überall zu sehen, was für eine bekannte Person er geworden ist im Vergleich zu Terry Reinke, das ist schon ein krasses Defizit, muss man sagen, was sie sich da aufgebaut hat.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch den Eindruck, dass das wahlkampftechnisch komplett gemismanaged wurde.
Ja, hat die überhaupt Wahlkampf? Also sie hat diesen einen Spot gemacht, der ist jetzt auch nicht schlecht. Da sagt sie, sie kommt aus dem Ruhrpott, Herzen Europas und so weiter. Ist jetzt kein schlechter Wahlwerbespot, würde ich sagen, den sie gemacht hat. Aber ansonsten, so auf den ersten Blick hat man das Gefühl, sie macht einfach keinen Wahlkampf. So, ne?
Ja. Das ist wirklich schlimm zu sehen eigentlich, dass wirklich niemand sie zu kennen, also irgendwelche Leute werden sie kennen, aber die in der breiten Masse, bin ich der Meinung, wenn du hier 100 Leute auf der Straße ansprichst, wer ist Terry Reinke, wird vielleicht eine Person sagen, dass sie den Namen schon mal gehört hat.
Ja, woran liegt das? Hat man einfach als Grünpolitiker gerade keinen Bock, Wahlkampf zu machen? Also kann ich mir auch, hätte ich auch nicht, muss ich sagen. Die Grünen sind ja im Moment so das Feindbild Nummer 1 seit ein paar Monaten.
Ja.
Von den anderen Parteien, die AfD, die CDU, alle schießen richtig, die FDP, alle, für alle sind die Grünen die ganze Zeit der Sündenbock für die Presse, für die Springerpresse und
ja,
so weiter.
Ja, aber da kann man ja nicht resignieren und sagen, ich mache keinen Wahlkampf, sondern müsste man ja eher sagen, jetzt erst recht.
Ja.
Oder vielleicht dann irgendwie versuchen, dass seine Thesen noch provokanter zu formulieren oder TikTok zu machen oder sich bei Markus Lanz aufzudrängen und da, also ich meine, sie würde doch eine Chance haben, irgendwo einen Slot in einer relevanten Talkshow zu bekommen, wenn sie sich darum bemühen würde.
Ja, also was ich spannend fand an ihrem Wahlwerbespot war, dass da gesagt wurde, wir müssen das, was die EU erreicht hat, bewahren. Und was ich natürlich auch vollkommen unterschreiben kann, so dass der Frieden, der seit Jahrzehnten jetzt in Europa oder bis vor ein paar Jahren auf jeden Fall, bis vor 2 Jahren herrschte, der Frieden, dass das natürlich etwas ist, was man unbedingt bewahren sollte, die Passfreiheit, dass man überall hinreisen kann, was ja durch den Ausstieg von Großbritannien schon ein bisschen bröckelt, aber dass das auf jeden Fall ein Wert ist, den man verteidigen muss und wofür man einstehen muss, die europäischen Werte.
Ja.
Aber es ist interessant, dass eine ja eher als progressiv geltende Partei wie die Grünen mittlerweile auf Bewahren geht, also das fand ich irgendwie spannend.
Ja, das stimmt, das ist interessant.
Wohingegen die Rechten ja eher für einen Wandel sind, zurück, aber ein Wandel ganz nach hinten, also es ist doch auch wieder, sie sind auch natürlich eher für etwas, für keinen Wandel in neue Region, sondern eher in einen Wandel
In die
in die
Vergangenheit.
Vergangenheit.
Ja, also was ich so rausgefunden habe, was ihre Positionen angeht und was das angeht, wofür sie steht, sind es, wie du schon sagtest, klassische grüne Themen, ne? Also sie macht sich sehr stark für Klimaschutz, hat bei dem Green Deal, den Ursula von der Leyen sich ja häufig immer selber auf die Fahne schreibt, intensiv mitgewirkt mit der Formulierung des Ziels, Europa bis 2050 klimaneutral zu machen, war da wohl eine, die sehr radikal für die Umweltschutz, Themen gekämpft hat.
Radikaler Umweltschutz.
Ja, also wahrscheinlich zumindest radikaler als es die.
Wenn man da von radikal sprechen kann bei solchen Themen.
Ja, aber von allen Parteien, die da im Europäischen Parlament sitzen, werden es schon die Grünen sein, die am ehesten sich dafür stark machen.
Obwohl die, vielleicht kommen wir da, nein, können wir da in einer späteren Folge nochmal zukommen. Die letzte Generation tritt ja auch an zur Europawahl.
Tatsächlich als
Ja.
Partei?
Ja, quasi als, also ich weiß nicht richtig, als Partei, sie wollen auf jeden Fall keine normale Parteipolitik da machen, sie wollen demonstrieren, den Protest auch ins Europaparlament
Okay,
bringen. Also
aber du
das,
musst ja eine Partei gründen mit allen Formalitäten, um
ja,
wählbar zu sein.
okay, ja, dann werden sie das gemacht, aber sie wollen nicht sozusagen, sie haben schon angekündigt, dass sie jetzt keine klassische Parteipolitik da machen wollen.
Ja, okay, spannend. Ja,
Ja.
du, das Gute natürlich für kleinen Parteien bei der Europawahl ist, dass du keine 5%-Hürde hast.
Ja.
Und deswegen kannst du schon mit 0,1% der Stimmen ins Parlament einziehen. Deswegen sitzt ja zum Beispiel die Partei.
Mit Martin Sonneborn.
Genau, vorher hatten sie noch Nico Semsrott, der ist im Laufe der Legislatur aus der Partei ausgetreten und jetzt hat er sich der Grünen-Fraktion angeschlossen.
Der wird aber ausscheiden aus dem Parlament.
Genau, aber die waren beide, haben das gut genutzt, über eine Kleinpartei mit unter 1% der Stimmen sich einen Sitz im Europaparlament zu ergattern und dann eben durch vor allem Social Media Content, YouTube Content, Reichweite zu generieren und auch wirklich was zu bewegen.
Ja.
Zumindest im Sinne der Transparenzschaffung und so.
Ja, Nico Semsrott ist ja jetzt auch so fleißig dabei, seine Erfahrungen und besonders seine Probleme, die er hat mit der Arbeit des EU-Parlaments, zu teilen und da zu berichten, wie sich die Abgeordneten da Vergünstigungen und irgendwelche Extragehälter verschaffen können. Er hat auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt, das Abgeordnetenmandat.
Ja, und man könnte schon sagen, auch wenn sie quasi als Einzelperson für eine Partei in Abstimmungen keinen Einfluss nehmen können, habe ich das Gefühl, dass ein Martin Sonneborn und ein Nico Semsrott trotzdem mehr Impact hatten in ihrer Legislatur als jetzt irgendein x-beliebiger SPD- oder CDU-Kandidat, der sich da auf Listenplatz 10 reinwählen lässt und immer mit der eigenen Fraktion stimmt.
Mehr Sichtbarkeit auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Yes, ansonsten war es schwierig zu finden,
Terry Reinke, sie ist.
was das so angeht. Sie ist Co-Vorsitzende der LGBTQI-Gruppe im EU-Parlament und macht sich dafür stark. Sie lebt selber in einer lesbischen Partnerschaft, geht damit offen um und das scheint auch ein Thema zu sein, was ihr sehr am Herzen liegt.
Ja, ansonsten, man weiß nicht, wird sie jetzt nochmal aufs Gaspedal treten und nochmal richtig durchziehen beim Wahlkampf oder war es das? Also es ist irgendwie ein bisschen enttäuschend.
Sehr enttäuschend. Kann natürlich parlamentarische Arbeit. Könnte sein, dass sie da einen super Job macht.
Hier habe ich einen Wahltrend auf jeden Fall gefunden. Da sind die Grünen bei 15%.
Ja, okay, gar nicht so schlecht.
Das ist eigentlich okay. Die SPD kurz davor mit 15,5, dann die AfD mit 16 auf Platz 2 und die CDU mit 29,5 auf Platz 1. Hier habe ich noch eine weitere Umfrage vom Tagesspiegel. Da sind die Grünen sogar mit Platz 17 auf Platz 2.
Mit 17% auf Platz 2.
Ja, mit 17% auf Platz 2 und SPD und AfD mit jeweils 15 dahinter.
Spannend. Also es wird scheinbar ein spannender Kampf um Platz 2. Zumindest die CDU wird es mit riesigem Vorsprung gewinnen in Deutschland. Und es ist auch zu vermuten, dass europaweit die Christdemokraten das Ding an sich reißen werden. Und
Ja.
unsere Ursel, schöne Grüße gehen raus, weiterhin den Posten innehaben wird.
Ja, wir werden auf jeden Fall die nächsten Wochen dann auch weitere Leute uns ansehen. Es verspricht auch ein bisschen spannender zu werden. Wir haben unter anderem noch Carola Rakete bei der Linkspartei als Spitzenkandidatin dabei.
Katharina Barley von der SPD haben wir mit dabei. Oder
Carola.
wolltest du noch was zur Rakete
Ja,
sagen?
ich wollte nur sagen, dass sie Seenotretterin er war. Und ich glaube, sie war in Italien irgendwie in Haft oder hatte da. Ja, werden wir noch in den nächsten Wochen auf jeden Fall berichten.
Fabio Di Masi für die Sarah Wagenknecht-Partei. Also da sind schon noch Leute dabei, die ein bisschen mehr Futter bieten, um hier euch einen Abriss der Personen liefern zu können.
Ich hatte auch noch ein Thema, was ich ganz spannend fand, auch gerade im Hinblick so auf die grüne Politik und der Hate, den Grünen gerade so entgegenkommt, weil es geht mir da um den Begriff Woke. So
Ja.
Wokeness und Woke sein, das ist ja so in den letzten Jahren und Monaten ist das irgendwie so von den ganzen Rechten und Populisten so sehr negativ konnotiert worden. Und
Ja.
ich habe auch das Gefühl, dass es eigentlich fast von einer breiten Mehrheit eigentlich in der Gesellschaft negativ gesehen wird. Also es ist jetzt eher anekdotische Evidenz im Fall von Deutschland, aber ich habe auch Umfragen gesehen, dass das in Großbritannien, glaube ich, über 70% der Leute als negativ wahrnehmen.
Ja.
Und ich finde das irgendwie krass und auch schockierend, dass man sich da als Gesellschaft das so von den rechten Populisten irgendwie hat negativ und madig reden lassen, weil eigentlich ist ja Vogue, also das ist schon im letzten Jahrhundert, ist das in Amerika irgendwann in der schwarzen Community aufgetaucht und es steht ja eigentlich nur für was Positives. Also es geht darum, dass man irgendwie empathisch ist, darauf achtet, dass man so in seiner Sprache und in seinem Verhalten keine anderen Leute verletzt. Ich meine, wir haben da auch schon oft hier im Podcast drüber geredet. Natürlich gibt es ein paar Auswüchse von dem Trend, so Political Correctness und so weiter, wo das ein paar Leute ja vielleicht zu spitzfindig waren oder
Zu sehr auf die Spitze getrieben
zu sehr
haben,
auf die Spitze
einfach.
getrieben haben, zu sehr irgendwelchen falschen Ansprüchen dahinterhergelaufen sind. Aber grundsätzlich, ja, war es natürlich ein schlauer Schachzug von den Konservativen, das so als neues Feindbild zu nehmen, weil es natürlich, wenn man das als Feindbild hat und wenn man immer sagen kann, wenn man immer etwas auf eine woke Cancel Culture schieben kann, wenn es darum geht, irgendwie empathisch gegenüber Gruppen zu sein, dass man ja dann natürlich den Menschen ein Angebot macht quasi damit, zu sagen, ja, ihr könnt eigentlich sagen, was ihr wollt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Alle, die euch was anderes vorschreiben wollen, die gehören dieser woken Bubble an, mit der ihr ja nichts zu tun haben wollt.
Ja, teilweise ist das richtig. Ich glaube aber auch, dass du hast jetzt einmal gesagt, von den Rechtspopulisten wurde einem das aufgetischt. Ich glaube, dass halt auch wirklich eher konservativ denkende Menschen, die mit Rechtspopulismus nichts zu tun haben, viele davon keine Lust haben, jetzt zu gendern oder solche so übertrieben auf ihre eigene Sprache zu achten, weil sie es einfach anders gewohnt sind. Und deswegen ist es, glaube ich, eine Mehrheit der Gesellschaft und nicht zwangsläufig, dass es eine rein rechtspopulistische These ist, sondern auch einfach Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich anzupassen. Erstmal, weil sie vielleicht ein bisschen stur sind, weil sie es teilweise auch nicht mehr können, weil sie vielleicht manchmal das Gefühl haben, sie würden ständig korrigiert werden würden, wenn sie Sachen so sagen, wie sie einfach es gelernt haben zu sagen.
Ja.
Ja, deswegen gibt es da so Grauzonen. In beiden Bereichen gibt es, also es verschwimmt ein bisschen, meines Erachtens, und es ist schwer zu trennen.
Was ist schwer zu trennen jetzt?
Es ist schwer zu trennen, bis wohin das, finde ich, irgendwie nachvollziehbare Resignation ist vielleicht irgendwann und dann fängst du trotzdem an zu sagen, oh, die mit ihrem Genderwahn, was aber nicht partout schlechte Menschen sind, sondern einfach Menschen, die vielleicht Probleme haben, sich so schnell auf gesellschaftlichen Wandel anzupassen
Ja.
und Leute, die das wirklich dann eben aus Hass und Ablehnung so sehen und sagen.
Ja.
Ich habe zum Beispiel, gestern war ich im Bunker auf dem Konzert und da gibt es eine Toilette für Flinters und eine Toilette für All Genders.
Ja.
Und ich wusste nicht, wo ich hingehen soll.
Echt?
Ich bin zu All Genders dann gegangen.
Ja.
Aber All Flinters ist auch das Gleiche, oder?
Nee, Flinters sind Menschen, die sich als weiblich gelesene Personen, so sagt man es, glaube ich.
Okay, weil ich hatte das vorhin gegoogelt und es hat auch sehr viel zusammengefasst, auch intersexuell und so weiter. Und es klang für mich halt auch sehr nach All Genders, weil das war dann so eine lange Auflistung. Also ich bin, hab's wirklich nicht ganz verstanden. Und dann
Also
wirklich,
Männer sind nicht dabei.
okay, also All Genders ist alles inklusive Männer und Flinters ist alles exklusive Männer.
Boah, ich weiß nicht, ob man das jetzt so, also ich, so kann man, ich kann jetzt auch nicht genau sagen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Frauen gehören zu Flinters und also Cis-Frauen gehören zu Flinters und Cis-Frauen gehören zu Flinten, ja, als, nee, ich weiß auch nicht.
Ja, und das ist halt, das, also ich, für mich selber ist dann kein Problem, ich bleib da eine Sekunde stehen und guck, wo mehr Männer rauskommen und dann gehe ich dahin,
Vor
so.
allem All Genders sagt er, also ist ja eigentlich auch schon einladend für
Ja,
alle,
genau,
da kann man ja einfach hingehen.
da habe ich mich dann auch zu Hause gefühlt. Aber ich kann auch Leute verstehen, die dann da stehen und denken, what the fuck, wo soll ich jetzt hin? Und dann denken, ist das wirklich nötig? Und sich dann da vielleicht ein bisschen zu sehr reinsteigern.
Ja. Ja, das ist, man kann es natürlich auch irgendwie verstehen, dass man immer, dass man, wenn man immer gut gefahren ist, sein Leben lang mit diesem, mit dem, wenn man auf die Frauen- oder Männertoilette gegangen ist, wenn man sich da immer gut mit zurechtgefunden hat mit dem Konzept, dass man dann, wenn da so eine Änderung kommt, dass man sich dann vielleicht auch vor den Kopf gestoßen ist. Auf der anderen Seite ist es, ja, wie du, also das, da steht ja alle Genders. Also
Ja.
wenn man sich davon nicht angesprochen fühlt, dann
Und es schränkt einen halt jetzt auch nicht so richtig
es
ein. So.
schränkt
Und
einen halt
wenn
überhaupt
es
nicht
dann ein paar
ein.
Leuten Vorteile bringt, auch gut. Aber ich habe mich kurz gewundert, aber dann findet man halt trotzdem sein Pissoir und kommt rechtzeitig zur Show. Insofern ist
Ja,
okay.
und zur Not pisst man im Frauenklo ins Waschbecken. Das stört ja die meisten Leute.
Genau.
Stört ja eigentlich auch
Heutzutage ist man da ja
niemanden.
tolerant, was sowas angeht.
Ja, das darf man ja auch. Das macht man dann ja auch einfach, ne? Also.
Ja, normal, das ist ja logisch.
Ja, nee, aber irgendwie, ich finde das so, ich finde das auch einfach schade, so, weil Vogue ist eigentlich so ein, ist eigentlich ein gutes Konzept, so einfach, dass man alleine sowas wie, dass man das N-Wort nicht mehr sagt, dass man es einfach nicht mehr ausspricht. Das ist ja eigentlich so eine, darauf können sich ja auch so viele einigen, zumindest in unserem Alter, sage ich mal. Ich meine, wenn man da
Ja,
jetzt
total.
50, 60 geht, dann
Selbst da können sich die meisten darauf einigen, würde
die
ich
meisten
sagen.
können sich darauf einigen. Aber ja, das ist halt irgendwie oftmals auch so von rechten YouTubern und so. Oftmals wird dann halt so diese woke Bubble, wird so ein schwammiges Feindbild erschaffen und
Ja.
dem wird dann alles zugeordnet, wenn dann irgendwie auf einem irgendeinem feministischen Straßenfest irgendwas Skurriles passiert, dann wird das gezeigt und dann wird gesagt, hier, das ist die woke Bubble. Jetzt wollen sie uns auch noch das schlecht machen. Jetzt wollen sie uns auch noch vorschreiben, wie, was wir zu essen haben und oder was auch immer. Und da wird dann halt so ein riesiger Topf gemacht. Da kommt die grüne Partei rein, da kommen irgendwelche Feministen rein und dann wird gesagt, das ist die woke Bubble und
Ja.
gegen die müssen wir uns auflehnen. Und das ist irgendwie, ja, schade, dass das so akzeptiert ist in der
Weil es
Gesellschaft.
lässt sich, ist halt ein simples Thema, es ist für jeden greifbar. Du musst nicht viel, kein Thema, wo du dich reinfuchsen musst. Gendern scheiße finden, da kann man irgendwie in einem saloppen Kneipengespräch kann man auf die Idee kommen.
Ja.
So. Und es lässt sich super leicht aufgreifen und auch es lässt sich auch super leicht alles in so einen Topf reinwerfen. Guck mal, was sie uns alles verbieten wollen und so. Und dadurch funktioniert das populistisch so gut, ne?
Ja. Das ist ein Problem.
Ja, aber gleichermaßen muss man auch ein bisschen vorsichtig sein mit Forderungen, dass man versucht, auch Leute abzuholen, ne? Und dass, wenn ein Großteil der Gesellschaft für manches selbst nicht bereit ist, dann muss man halt auch manchmal gucken, dass man es ein bisschen langsamer macht.
Ja, und dass man denen das dann auch manchmal nicht allzu übel nimmt. Wenn es nicht aus Boshaft entsteht, ist natürlich
Ja.
aus unserer Perspektive, wir gehören keiner marginalisierten Gruppe an, ist es leicht gesagt, so,
Ja.
natürlich. Und man muss natürlich gegen Alltagsrassismus, Alltagssexismus und so, muss man auch auf jeden Fall auch irgendwie kämpfen in einer Form und da dafür. Deswegen ist es, man muss halt woke sein dafür. Man muss eigentlich das alles darüber reden, aber ja, hier und da gibt es natürlich Fälle, wo man den Leuten, wo man einfach der Sache nicht gut tut, wenn man Leuten zu sehr vor den Kopf stößt.
Ja, genau. Michael Dunlop habe ich noch mitgebracht. Britischer Motorradrennfahrer.
Das sehe ich ja ganz kritisch, dieses Motorradrennen.
Ja, das wirst du vielleicht gleich noch kritischer sehen, weil Michael Dunlop, er tritt vor allem bei Straßenrennen an.
Dunlop, das ist doch auch eine Reifenfirma.
Wie die Reifenfirma. Ich habe versucht nachzuvollziehen, ob er da irgendwie mit verwandt ist oder ob er dann nur den Namen hatte und dann dachte, okay, Rennsport ist meine Berufung, weil ich so heiße.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, wie Nürnberger, war ja auch Fußballspieler bei Nürnberg. Nürnberger hieß er. So ähnliches Konzept. Und da habe ich aber keinen Bezug gefunden. Allerdings ist er sehr erfolgreich. Insbesondere Isle of Man TT ist das bekannteste Straßenrennen, findet auf Isle of Man statt. Über 150 Leute sind da schon gestorben. Sehr umstritten, weil es einfach unfassbar gefährlich ist. Und auch eben Michael Dunlop.
Ich kann jetzt schon mal sagen, an alle Flinters, die zuhören, das ist jetzt eher was für Männer. Ihr könnt jetzt gerne skippen zum nächsten Thema. Das ist hier ein reines Männerthema. Um dicke Motoren und um bisschen Menschen, die sterben und so. Aber mich holst du damit natürlich ab. Ich find's schon geil.
Dich sieht man ja auch bei den Harley-Days immer, ne? Schön mit dem weißen langen Bart da auf deiner Harley-Lang-Knatter.
Und mit dem, ich fahre weiterhin meinen Diesel-Aufkleber da hinten auf meiner Harley.
Kennt man ja. So kennt man dich. Deswegen dachte ich auch mal ein Thema für dich.
Danke.
Also Michael Dunlop. Er entstammt einer Rennfahrerfamilie. Sein Vater Robert und sein Onkel Joey waren erfolgreiche Motorradrennfahrer. Sein Bruder William war ebenfalls Motorradrennfahrer. Wenn man dann mal auf Robert bzw. Roberts Artikel geht, Karriereende, tödlicher Unfall. Im Jahr 2008 verunglückte Robert Dunlop beim Qualifikationsrennen. Dann
Rest in Peace, Robbie.
Sein Onkel Joey, auch erfolgreicher Motorradrennfahrer. Wie ist es denn bei ihm gelaufen, Joey? Tödlicher Unfall. Joey Dunlop verunglückte 2000 bei einem von ihm selbst unterstützten internationalen Rennen in Tallinn. Aber zumindest sein Bruder William, der wird es doch geschafft haben, oder? William Dunlop, Motorradrennfahrer, der fast ausschließlich bei Straßenrennen aktiv war. Am 7. Juli 2018 erlag er den Verletzungen, die er am selben Tag bei einem Trainingsunfall in Irland erlitten hat. Also, Michael Dunlop, du bist der einzige Kämpfer noch in der Familie.
Alles Gute für dich.
Ja, was würdest du sagen, er soll aufhören oder soll er durchziehen?
Durchziehen, auf jeden Fall durchziehen.
Ja, er muss durchziehen.
Natürlich.
Ja. Für die Familienehre.
Ja, weiter mit und immer schneller, immer riskantere Moves mit seinem Bike. Das ist doch geil.
Ja, sie sind,
darum geht's doch.
Die sind auch allesamt erfolgreich, allesamt etliche Titel gewonnen, die Dunlops. Und ich glaube, das ist so deren Style. Die fahren einfach, gehen noch mehr aufs Ganze als alle anderen, gehen noch mehr ins Risiko und irgendwann klappt es dann halt mal nicht und dann denken sie sich, ja Gott, der nächste Dunlop steht schon in der
Parkleiche.
Ja, genau.
Ja. Naja, finde ich sehr schön. Geil. Schöne Familiengeschichte, die Dunlops. Ich habe eine neue Kategorie hier für Fleisch und Glashaus vorbereitet. Vielleicht die wir etablieren können. Mal sehen, ob uns da noch weitere Sachen auffallen. Sie heißt Buchstabe vergessen. Es geht hier um Venedig. Mhm. Heißt sie ja Venedig, die Stadt in Italien. Vermeintlich heißt sie Venedig. Denn da wurde das T vergessen am Ende, weil eigentlich heißt es ja Venedigt.
Ja, stimmt. Abwandlung vom Namen Benedikt.
Ja, genau. Das ist irgendwie
Venedigt, eigentlich wird es ja auch Venedigt ausgesprochen.
Ja, Venedigt, das ist irgendwie verloren gegangen in der Historie,
ja. Dass
da eigentlich ein T noch am Ende. Ja, Venedigt oder Venedigt, das kann man sich eigentlich aussuchen, wie man es ausspricht, aber
beides richtig.
Auf jeden Fall gehört da noch ein T am Ende hin.
Ja.
Wollte ich jetzt mal aufklären.
Ja. Demokrat der Woche. Ich würde den Demokraten der Woche gerne nochmal küren. Und zwar habe ich gesehen, gut, jetzt nehmen wir Montag aus, das ist letzte Woche passiert. Aber es ist der Demokrat, dann sagen wir der Demokrat des Monats, ne?
Ja.
Ende letzter Woche.
Aber wir kommen jetzt Anfang Mai raus.
Wir kommen Anfang
Und
Mai.
nehmen Ende April auf. Also ist es jetzt der Demokrat des Monats April oder Demokrat des Monats Mai?
Demokrat der ersten Jahreshälfte, würde ich sagen. Q2, der Q2-Demokrat,
Okay,
würde ich sagen, um es ganz konkret zu machen,
ja,
ne?
schön.
Und er war wirklich einer, der mich fasziniert hat. Ich bin beruflich tätig in der Innenstadt, da Rathaus, die Ecke bei der Scientology-Kirche. Und da ist auch das Parteibüro der AfD-Fraktion in Hamburg. Und die sind jetzt nicht besonders fleißig, was das Aufhängen ihrer Wahlplakate angeht, sondern die hacken die ganzen Dinger da an einen Laternenpfahl neben den anderen direkt vor ihrem Wahlbüro, vor ihrem Fraktionsbüro. Also im Umkreis von 100 Metern ist da immer alles voll mit AfD-Plakaten. Jetzt waren sie von Beatrice von Storch, die scheinbar in Hamburg irgendwie zu einer Veranstaltung eingeladen hat. Und da kam ein Dude vorbei, schwarze Jacke, Kapuze auf. Der hat sowas von rigoros ein AfD-Plakat nach dem anderen runtergerissen. Er hatte die einstudierten Handgriffe. Zack, zack, runtergerissen von beiden Seiten, auf den Boden geschmissen, einmal draufgetreten. Und dann so mit schnellem Schritt direkt zum nächsten, runtergerissen, draufgetreten. Allesamt, er hat wirklich innerhalb von 2, 3 Minuten, hat er den kompletten Platz, alle Laternenpfähle freigeräumt von den AfD-Plakaten und ist dann zielstrebig von dann geschritten.
Geil. Schöne Grüße an ihn.
Ja, wirklich schöne Grüße.
Brachiale Leistung.
Muss ich auch wirklich sagen.
Verdienter Titel, Demokrat des Q2.
Ja, Q2-Demokrat
Geil.
der Woche.
Q2-Demokrat der Woche, ja, stimmt.
Digga, du bist auf Tour mittlerweile, ne?
Ja.
Bist du unterwegs? Was ist denn da schon mal was Spannendes passiert? Mit Swiss und die anderen bist du ja auf Tour aktuell.
Genau, wir sind auf der 10 Jahre Swiss und die anderen erstmal zur Penny-Tour. Deutschland, Österreich, Schweiz. Jetzt die erste Hälfte ist schon rum. Jetzt, wenn wir rauskommen, ist sogar schon etwas mehr als die erste Hälfte rum. Also wir sind jetzt dieses Wochenende, Sonntag kommen wir raus. Dann sind wir jetzt gerade auf dem Heimweg aus Wien. Davor werden wir in Nürnberg gewesen sein.
Schöner Fudo 2.
Davor Saarbrücken und dann noch so eine kleine Soli-Sause in Leipzig. Leipzig zeigt Courage. Ja, sehr. Sehr geile Tour, Lost by Lino und Ferris in Vorgruppe. Mit Lino waren wir auch in Tschechien
Ah,
Anfang
stimmt,
des
da habt ihr das
Jahres.
Video, geiles Video gedreht.
Drive-by. Ja, Digga, was soll ich sagen?
Und es gibt noch das fette Open-Air-Konzert dieses Jahr, ne?
Genau, in Hamburg. Es gibt dieses Jahr kein großes Jahresabschlusskonzert in Hamburg, dafür ein Open Air am Großmarkt.
Ja, das ist schon krass.
Das wird geil. Da auch
Wann ist
Lino
das
dabei.
terminiert?
Das ist im Sommer. Aber wann genau, weiß ich
Wie
jetzt
viele Leute
gar nicht.
passen da hin?
Oh, ich weiß nicht, ob man das so veröffentlicht.
Ja, okay.
Keine Ahnung. Ein paar Leute passen auf jeden Fall hin.
Ja.
Und sind auch schon einige Tickets weg. Also haltet euch auf jeden Fall ran, wenn ihr dabei sein wollt.
Und bist du selber schon in der Sch warst du schon auf der Bühne auf der Tour? Wurdest du schon thematisiert? Hast du schon ein paar Fangesänge abbekommen?
Wenn ich im Moshpit da bin, dann wird manchmal gesagt, hier.
Knutscher, kleiner Knutscher auf die
Martin im
Wange,
Moshpit. Ja, und dann kommen natürlich die Tourblocks. Block 1 ist auch schon draußen. Jetzt gerade sind ja, also ich bin jetzt aktuell, wo wir aufnehmen, bin ich auch in den Arbeiten von Block 2. Der ist auch sehr, sehr witzig geworden. Wizzy hatte Geburtstag, da wurde mehrfach für ihn gesungen in der Bahn. Wir sind dann mit der Bahn hingefahren nach Kiel, wurde gesungen und bei jeder Gelegenheit eigentlich.
geil. Wir haben jetzt auch den Trend mal etabliert, auch Geburtstagsständchen zu singen, wenn die Leute gar keinen Geburtstag haben. Das ist in Portugal entstanden für unsere liebe Kollegin Anka. Schöne Grüße, dass sie einfach, man sitzt irgendwo im Restaurant und sie hatte immer Geburtstag. Plötzlich hat man angefangen, ihren Ständchen zu singen und ihr war das immer so unangenehm, ne? Das ist
Ja, Wizzy
wirklich.
war auch gar nicht mit zufrieden, dass da gesungen wurde in der Bahn für ihn, aber dabei war es so lieb gemeint.
Ja, also mein Tipp ist das eigentlich bis zum Ende der Tour durchzuziehen, dass er eigentlich Dauergeburtstag hat.
Ja, das ist gut. Naja, komm vorbei, auf jeden Fall, check die Termine. Ist eine geile Tour, wie immer.
Tourblock können wir ja auch in den Shownotes verlinken.
Yes. Ja, jetzt wo wir noch ein paar Minuten übrig haben hier von unserem Podcast, dachte ich, könnte ich auch noch mal eine kleine witzige Anekdote erzählen, was mir passiert ist. Auch zum Thema Motorsport eigentlich mehr oder weniger fällt mir jetzt auf. Passt auch zu deiner Dunlop-Anekdote.
Rest in peace an die Dunlops.
Rest in peace an die Dunlops. Und ich war ja im Urlaub, war ich auch ein bisschen so auf Dunlops Spuren unterwegs. Hatte ich mir nämlich einen Motorroller ausgeliehen.
Ah, stimmt.
Es war echt so ein süßer Motorroller, muss ich sagen. Also, wenn ich mir jetzt hier in Hamburg einen gekauft hätte, hätte ich vielleicht mir einen anderen geholt.
Ein kleiner Flitzer?
Es war so ein kleiner Flitzer. Es war so, sag ich mal, wenn man jetzt so ein PlayStation-Spiel hätte, dann wäre es jetzt nicht so ein brachiales Motocross-Bike-Game, sondern es wäre eher so in Richtung Mario Kart. Schön bunt.
Okay. Oder beim Motocross-Game halt den man als allererstes freigeschaltet
so ein bisschen, der war's. Und ich war vollkommen zufrieden damit. Ich hatte auch meinen Helm auf, da in dem Land sind ja viele sind ohne Helm unterwegs gewesen und so. Da dachte ich mir, nee, bevor ich hier monatelang an irgendwelchen Schläuchen hänge nach dem Unfall, ich bin schön mit meinem Helm unterwegs. Und das war für mich auch total fein. Ich war richtig happy. Bis zu einem Moment, nämlich, ich war da ja bei so einem Trainingscamp angemeldet. Und habe da jeden Tag Muay Thai trainiert. Und dann, nach dem Training, bin ich immer mit meinem kleinen Roller zum Strand gefahren. Und eines Abends stehe ich da an der Ampel, schön im Sonnenuntergang. Hatte mir dann einen schönen Strand rausgesucht, wo ich auf dem Weg zu war. Und dann halten sie neben mir, aus meinem Sport eben noch mit ihnen trainiert. So Kollegen da. Und die hatten ganz andere Kaliber an Rollern sich nämlich ausgeliehen. Das waren fast Motorräder, sag ich mal. Also Manuelsen wäre neidisch geworden bei deren Bikes, die sich ausgeliehen hätte. So schwarze Riesenteile stehen sie neben mir, auch natürlich alle ohne Helm unterwegs. Ja. Lässig die Sporttaschen über die Schulter geschwungen.
Du bist so ein Lappen.
Und ich stehe da mit meinem Helm. Das war dann der Moment, wo ich dachte mit meinem kleinen Roller, okay, jetzt gerade finde ich ihn noch nicht mehr so cool wie die Zeit vorher.
Ja, aber du, Bessermann ist vernünftig, ne? Lass sie doch, machen sie auf Obercool. Auf, ne? Und Obercool. Am Ende hätten sie wie die Dunlops.
Am Ende, ja genau, das ist jetzt auch, hast du mir mit deiner Dunlop-Anekdote natürlich auch nochmal gezeigt. Es ist auch okay, wenn man bei dem ersten Roller bleibt. Bei dem kleinen
Modell. Ich hatte ja früher auch, ich habe ja direkt mit 14, glaube ich, kann man Mofa-Führerschein machen, kannst du 25 km/h fahren und dann, oder mit 15, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, habe ich auf jeden Fall direkt gemacht, 25 km/h. Und dann hatte ich mir so eine Vespa gekauft, beziehungsweise, ja, so ein Roller halt, war keine Vespa, Piaggio hieß es. 25 km/h konnte ich fahren, manchmal, wenn es ein bisschen bergab ging, ja bis 27 hoch. Und du bist natürlich schon ein Schleicher, ne? Du bist schon ein Schleicher auf den Straßen.
Hast du ihn
Ich habe ihn nicht gechippt, ich habe ihn nicht getuned.
25 kann man damit fahren?
Ja, 25.
Ah, das ist schon, ja.
Da gab's schon einige, die das gemacht haben mit diesem Tuning, aber ich war irgendwie in der Szene nicht drin und die waren natürlich auch alle schneller. Aber ich habe das durchgezogen, eisenhart, und ein Jahr später konnte ich aufstocken auf 45.
Und dann hattest du auch direkt einen Unfall, ne?
Dann bin ich direkt, bin ich verunglückt. Regelrecht.
Ich erinnere mich sogar noch an den Tag, als ich dich angerufen habe im Krankenhaus. Irgendwie ist das so, da fällt vieles aufeinander. Ist das der Tag auch, an dem das Sido MTV Unplugged rausgekommen ist? Mit
Hey Du und Kurt Krömer und alles.
Mit Exclusive Single, passend zum Thema war Der Himmel soll warten mit Adel Tawil.
Ja, siehst du mal.
Die Single kam da raus, nämlich an dem Tag.
Ja, krass.
Habe ich direkt durchgeklingelt. Da hatte ich nämlich auch ein neues Handy an dem Tag. Mit so einer Kamera vorne zum Aufklappen.
Digga, da ist einiges passiert.
Das hatte ich sturmfrei, das weiß ich noch ganz genau.
Irgendwann im Sommer 2010 war das.
Ja.
Ja, da war das. Und danach haben wir Abi gemacht, habe ich noch tennispraktische Prüfung. Ich will euch mit den Details nicht langweilen, ne? Aber es war wirklich eine wilde Zeit.
Die Details kommen nächste Woche. Und dann auch die nächste Kandidatin der Europawahl bei Fleischer und Glashaus. Folge 82 kommt nächste Woche, das war Folge 81.
Bleibt uns treu, hört immer gerne zu, genießt die Sonne und wir hören uns bald.
Ciao.
Tschüss.
Fleischer und Glashaus, danke für mein Reichtum. Willst du reich werden, musst es mir gleich tun. Fleischer und Glashaus. Danke für mein Reichtum. Willst du reich werden, musst es mir gleich tun.